Hallo, Herr Tintemann.
Guten Tag.
Was ist es denn mit diesem Scoring genau? Wie wird die Bonität eines Menschen, die Zahlungsfähigkeit berechnet überhaupt?
Das ist genau die spannende Frage, um die es ja heute beim Bundesgerichtshof geht. Scoring selbst ist im Bundesdatenschutzgesetz geregelt und dort findet man diese Regelung relativ kryptisch dahingehend, dass ein mathematisches, wissenschaftliches Verfahren diesem Scoring zugrunde liegen muss. Wie das genau funktioniert, weiß aber niemand.
Ist das nicht, also jetzt mal aus Laiensicht gesprochen, tatsächlich ein bisschen unfair, etwas, das so sehr über mich entscheidet, ob ich zum Beispiel was kaufen kann oder nicht, ein Auto oder nicht, und ich aber gar nicht weiß, wie diese Einschätzung über mich zustande kommt?
Wir empfinden das hier als Verbraucherschützer sehr unfair. Der Verbraucher weiß ja nicht, ob es gut ist, wenn er jetzt mehrere Kreditkarten hat oder nicht, wenn er mehrere Darlehensverträge aufnimmt oder nicht. Das erfährt er im Zweifel gar nicht oder nur durch Ausprobieren. Er befindet sich also hier quasi in einer Art Blackbox, würde ich mal sagen, und ist da so ein bisschen in einem System, was er nicht versteht und was eigentlich zwischen den Banken oder Anbietern von Verträgen und Krediten abläuft und der Auskunft meistens der Schufa, auch anderen Auskunftsteilen gefangen, sage ich mal.
Gibt es denn wenigstens ein paar Anhaltspunkte, wo man sagen kann, das weiß man, dass es in die eine oder andere Richtung Ausschlag gibt? Also irgendwas, woran man sich orientieren kann?
Also konkrete Rückmeldungen hierzu gibt es nicht. Die würde möglicherweise die betroffene Auskunftei auch immer wieder bestreiten oder sagen, es sei nicht so, wie wir als Verbraucherschützer das gerne sehen oder behaupten. Unsere Erfahrung hier in der Praxis zeigt aber, dass es zum Beispiel nicht besonders gut ist, zahlreiche Kleinkredite abzuschließen. Wir hatten hier einen Fall, wo ein Rechtsanwaltskollege interessanterweise, ich glaube, 4 oder 5 Verträge bei einem bekannten Elektroriesen geschlossen hatte. Immer mal so was gekauft, Computer hier, Tablet da. Und für 0% finanziert, das ist dann stark auf die Bonität geschlagen. Erst als wir die Einträge haben rausnehmen lassen, nachdem auch die entsprechenden Darlehen bezahlt wurden, stieg dann die Bonität wieder sprunghaft an.
Nun hört man ja manchmal auch so Sachen, dass wo man wohnt, ausschlaggebend sein könnte. Ist da was dran?
Es gibt auch diese Theorie des sogenannten Geoscoring. Das dürfte aber zumindest nach den Leitlinien des Bundesdatenschutzgesetzes unzulässig sein. Also dass man danach bewertet wird, wo man lebt, weil es kann ja auch sein, dass man, ich sage mal, als Person, die Geld hat, gerne in einem Innenviertel leben möchte, was vielleicht jetzt nicht so von der Bonität her sonst hoch gewertet wird. Oder umgekehrt, dass man als Student im reichen Viertel lebt und dort zufällig irgendwie einen Untermietvertrag hat. Also dieses Geoscoring wird immer wieder diskutiert, ist bisher weder nachgewiesen noch zulässig.
Wenn Sie sagen, es dürfte nicht zulässig sein, heißt das aber nicht, dass es nicht möglicherweise doch passiert?
Wir haben Anhaltspunkte darauf, dass es passieren könnte, weil immer wieder Mandanten berichten, sie seien umgezogen, teilweise auch mehrfach in kurzer Zeit und danach hätte sich nach den Umzügen ihr Scoring verschlechtert. Nun ist es dann aber auch manchmal so, dass gleichzeitig eine Kreditanfrage gestellt wurde oder vom Vermieter vielleicht nochmal angefragt wurde oder ähnliches, sodass man das nicht immer konkret, wir Juristen sprechen davon, kausal nachweisen kann, ob das wirklich der Fall ist oder nicht, aber die Vermutungen bestehen zumindest weiterhin.
Muss ich denn schon, wenn ich mal eine Telefonrechnung nicht bezahle oder irgendeine Überweisung vergesse, muss ich denn dann schon fürchten, dass das Auswirkungen hat auf meine Bonität?
Wenn Sie eine Rechnung nicht bezahlen, hat das in dem Moment noch keine Auswirkung auf die Bonität. Das ist auch relativ sicher und klar geregelt, wie sowas funktioniert. Da gibt es den Paragraphen 28 klein a im Bundesdatenschutzgesetz, der regelt, nach welchen Kriterien Negativeinträge bei Auskunfteien vorgenommen werden dürfen. Hier ist es so, wenn Sie eine Rechnung nicht bezahlen und mindestens 2 Mahnungen erhalten haben, die müssen dann auch noch im Abstand von mindestens 4 Wochen erfolgt sein. Und in einer der Mahnungen muss ein Schufa-Warnhinweis enthalten sein. Also Achtung, wenn du jetzt nicht bezahlst, melde ich der Schufa. Erst dann und wenn die Mahnung Ihnen natürlich auch nachweisbar zugestellt worden sind und nicht nur in der Fantasie des Eintragenden erfolgt sind oder vielleicht Sie nie erreicht haben, erst dann kann ein Negativantrag erfolgen. Aber gefährlich ist das trotzdem, vor allen Dingen bei Kündigungen von Verträgen. Also wenn Sie jetzt die Telefonrechnung nicht bezahlen und das Unternehmen kündigt, weil Sie mehrfach nicht bezahlt haben, dann kann das relativ schnell in der Schufa landen.
Warum will die Schufa speziell denn eigentlich nicht veröffentlichen, wie genau sie die Kreditwürdigkeit berechnet? Was ist die Argumentation dahinter?
Also da ist die Argumentation sehr reichhaltig. Hauptsächlich ruft man natürlich, es würde hier ein Geschäftsgeheimnis vorliegen und man möchte seine mathematischen, fundierten, jahrelangen, ich sag mal, ausprobierten Berechnungsmethoden nicht offenlegen. Das ist wohl der eine und wesentliche Grund. Das ist so ein bisschen wie bei Coca-Cola, die auch ihr Rezept nicht rausgeben wollen. Und es wird natürlich auch Missbrauch vermutet. Also wenn ich jetzt weiß, wenn ich als 30-Jähriger 2 Kreditkarten habe, ist das besser für meine Scoring-Problematik, als wenn ich eine Kreditkarte habe, kann es natürlich sein, sich dann Leute besonders verhalten und sagen, ich mache das jetzt, um zum Beispiel besseres Scoring und dann bessere Kreditmöglichkeiten eingeräumt zu bekommen und ähnliches.
Also es gibt offenbar einen Bericht der Zeitschrift Finanztest aus dem vergangenen Jahr, der besagt, dass viele von der Schufa gespeicherte Daten unvollständig oder fehlerhaft sind. Wenn man dazu nimmt, dass es so wenig Transparenz bisher gibt, wie diese Scorings entstehen, kann man diese Ergebnisse denn dann oder diese Aussagen zur Zahlungsfähigkeit überhaupt als aussagekräftig akzeptieren?
Bislang wird das Schufa-Scoring noch als aussagekräftig und auch richtig akzeptiert und es gibt da noch keine Vorbehalte in der Privatwirtschaft, dass das anders sei. In der Wissenschaft wird da schon vielfach diskutiert und da auch viel argumentiert. Ich habe da zum Beispiel eine sehr gute Dissertation von Dr. Gärtner gelesen, wo es um die Schufa-Richtigkeit auch mitgeht. Der ist auch der Rechtsauffassung, dass man eigentlich von einem fehlerfreien und sinnvollen Bewertungssystem gar nicht mehr sprechen kann.
Die Schufa muss auch in Zukunft ihre Berechnungen nicht offenlegen. Das jedenfalls hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe heute entschieden. Über die Methode der Berechnung habe ich mit Sven Tintemann gesprochen. Er ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in Berlin. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch für das Gespräch.